Wenn ihr euch erinnert, vor 14 Tagen haben wir über was gesprochen? Punkt. Über die gesunde Ernährung. Und heute wollen wir uns Gedanken machen über Mangelernährung. Also mal das, vielleicht nicht das ganze Gegenteil, wäre schlechte Ernährung, aber Mangelernährung, das kommt ja auch vor. Soll es geben? Mangelernährung, das soll heute die Frage sein. Bist du vielleicht mangelernährt? Wir leben ja in einem Land, wo es eigentlich kein Problem ist mit der Ernährung. Eher, dass wir zu viel haben, oder? Zu viel, wir können uns den Luxus erlauben, zu sagen, nee, das mag ich nicht, das esse ich nicht und so diese Dinge. Und doch, oder vielleicht gerade deshalb, haben nicht wenige Menschen auch Mangelerscheinungen wegen falscher Ernährung. Wenn zum Beispiel unsere Kinder, ich denke an gestern Abend, einen Film anschauen, ne? Und ich schaue dann auf den Couchtisch, wenn sie selber raussuchen dürfen, was sie dafür dazu knabbern, ja? Da sehe ich kein Obst- und Gemüseteller, Chips, Schokoladenpapier und solche Dinge. Die Mama bringt dann immer mal noch einen Obstteller dazu, ne? Aber so von selber, warum ist das so? Ja? Warum schmecken uns oft die, nicht so guten Dinge viel besser? Also mir geht's zumindest so, ne? Wir wissen ja alle, dass gesunde Ernährung gut wäre für uns, für unser Wohlbefinden, kann man steigern und auch die Gesunderhaltung, man kann dazu beitragen, zumindest, dass die gesund, dass man gesund bleibt. Oder auch gerade im Alter kann es dazu beitragen, gesunde Ernährung, dass es seine Lebensqualität verbessert. Und manche körperlichen Gebrechen könnten wir uns vielleicht auch sparen, wenn wir da mehr auf unsere Ernährung achten, auf unsere Essgewohnheiten achten würden oder sie vielleicht sogar verändern würden. Vielleicht isst du viel zu vitaminarm. Könnte das sein? Vielleicht ist das der Grund, warum du so oft erkältet bist. Oder vielleicht isst du einfach zu viel. Können das die Ursache deiner Schmerzen sein, in deinen Gliedern, in deinen Gelenken? Oder vielleicht auch zu fettig? Ist das der Grund, warum das Blut nicht mehr so richtig durch die Adern, der Arterien pulsiert? Und ich könnte da noch einiges mehr aufzählen. Und du denkst wahrscheinlich, das hat mir gerade noch gefehlt zum Sonntagmorgen. Ich habe sowieso schon ein schlechtes Gewissen. Jetzt kommt auch noch der Pastor damit um die Ecke. Ja. Eigentlich wollte ich ja im Gottesdienst ermutigt werden. Aber die Ermutigung, wisst ihr, die Ermutigung ist, wir können das verändern. Wir können uns verändern. Wir können unsere Gewohnheiten verändern und damit auch zu unserem Wohlbefinden, auch zu unserer Lebensqualität etwas beitragen. Einen Mangel, so möchte ich mal sagen, einen Mangel vorbeugen. Und das geht auch im Geistlichen. Was für unseren Körper gilt, gilt auch im Geistlichen. Unser Herr Jesus hatte auch mal es mit einer Art Mangelernährung, so habe ich es mal beschrieben, zu tun, auf einem ganz anderen Gebiet. Matthäus 22, Vers 23, da heißt es, an jenem Tag kamen Sadduzäer zu ihm, die sagten, es gebe keine Auferstehung. Stellt euch das mal vor, es gebe keine Auferstehung. All das, was wir hier machen, wäre sinnlos. Ja, wir könnten heimgehen, Kaffee trinken. Die lieben Sadduzäer, das waren schon welche. Ja, die Sadduzäer, ich wiederhole vielleicht einiges, was ich schon mal gesagt habe. Ja, die Sadduzäer war so eine religiöse Gruppierung in der jüdischen Gesellschaft, man könnte auch sagen, vielleicht mit heutigen Worten, eine Partei, religiöse Partei gewesen, unter anderem war eine sehr moderne und liberale Richtung gewesen. Die hatten zum Beispiel kein Problem gehabt mit der griechischen Kultur, mit der hellenistischen Prägung auch in dieser Zeit, die immer mehr durchbrach. Die Sadduzäer konnten auch gut mit den Römern. Die waren dicke Freunde, könnte man sagen. Und als Glaubensgrundlage hatten die Sadduzäer nur die 5 Bücher Mose gehabt. Nur die 5 Bücher Mose haben sie akzeptiert. Die Tora war ihre alleinige heilige Schrift gewesen. Alle anderen Schriften fanden sie doof oder waren für sie nicht so wichtig. Und deshalb waren sie auch eine sehr diesseitig orientierte Gruppierung gewesen. sehr auf das Hier und Jetzt fixiert. Kein Glaube an die Auferstehung oder an irgendetwas Übernatürliches auch. Ja, Engel, sowas gab es bei ihnen nicht. Und so standen sie stark gegen die andere Gruppe, die Pharisäer zum Beispiel. Die Gruppe der Pharisäer, die waren ganz theologisch ganz anders unterwegs. Und wenn man Jesus mal so einordnen dürfte, von seiner Haltung her, dann stand er den Pharisäern in seiner Lehre und auch in seinem Lebensstil oft viel näher, ja, als diesen Sadduzäern, die wir hier haben. Also diese Sadduzäer, sie kamen zu Jesus, ich lese weiter, und sie fragten ihn und sprachen: Lehrer, Mose hat gesagt, wenn jemand stirbt und keine Kinder hat, so soll sein Bruder seine Frau heiraten und soll seinem Bruder Nachkommenschaft erwecken. Das stimmte. Mose hatte das gesagt. Das war richtig. Die sogenannte Schwagerehe, von der ist hier die Rede, der Gedanke dahinter war, dass eine Familie nicht einfach aussterben sollte wegen Kinderlosigkeit und somit dann auch der Familienbesitz in andere Hände fällt. Überhaupt wollte man eigentlich verhindern, dass zu viel, gerade Landbesitz, in nur wenige Hände fällt. Also, dass das so eine Konzentration dann irgendwann mal gibt. Das war dahinter der Gedanke, dahinter bei der Anweisung, die Mose hier weitergibt. Und deshalb sollte, wenn ein Bruder kinderlos verstarb, ein anderer Bruder dann diese Schwägerin in dem Sinne dann heiraten und möglichst mit ihrer Kinder bekommen, und das Kind war dann sozusagen wie das Kind vom Bruder und somit auch erbberechtigt, würde das Erbe dann bekommen. Und doch die Sadduzäer hier, sie konstruieren jetzt eine hypothetische Geschichte. Ab Vers 25: Es waren aber bei uns 7 Brüder, und der erste heiratete und starb, und weil er keine Nachkommenschaft hatte, hinterließ er seine Frau seinem Bruder. Ebenso auch der zweite und der dritte, bis auf den 7. Zuletzt aber von allen starb die Frau. Eine Geschichte, die wahrscheinlich so nicht vorkommt, nicht passiert. Und jetzt die spannende Frage. Wessen Frau von den 7 wird sie nun in der Auferstehung sein? Denn alle hatten sie. Man mag sich das gar nicht vorstellen. Ja, 7 Brüder. Nacheinander dieselbe Frau. Keiner von ihnen kam in den Genuss, mit ihr ein Kind zu zeugen. Also ich vermute mal, es lag an der Frau. Also nur eine Vermutung. Ihr könnt der andere Meinung sein, nur eine Vermutung. Aber es spielt alles keine Rolle. Die große Frage war ja, zu welchen der 7 gehört sie in der Auferstehung? Wie wird das aussehen? Wie soll man sich das vorstellen? Habt ihr dir da schon mal Gedanken gemacht darüber, wie das sein wird? Wird es im Himmel Streiterei geben um die Frau? Wird sie bei 7 Brüdern, wird sie jeden Wochentag bei einem anderen sein? Durchgereicht? Nein. Und die Brüder hatten ja wahrscheinlich auch nochmal eigene Frauen gehabt. Ja, also vorher schon. Also es ist, ja, was wird mit ihnen? Eine erfundene Situation, eine unmögliche Vorstellung eigentlich, wie das alles so sein könnte. Und diese Sadduzäer, sie wollten durch diese Geschichte eigentlich, ja, man könnte sagen, diese Auferstehungshoffnung ins Lächerliche ziehen. Ins Lächerliche ziehen. Siehst du, Jesus, das kann nicht funktionieren mit der Auferstehung. Das war eure Begründung, warum die Auferstehung nicht funktionieren kann. Alles Unsinn, nicht vorstellbar. Obendrein hat die Vorstellung von einer Frau mit mehreren Männern im Orient sowieso keine Konjunktur gehabt. Ja? Umgedreht ja, aber so rum war das immer schwierig gewesen. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Ihr seid im Irrtum, sagt Jesus. Im Irrtum. Ja, Jesus ist ja ganz klar, sehr drastisch, überhaupt nicht diplomatisch. Ja, unsere Politiker im Übrigen auch nicht mehr diplomatisch, auch ganz krass manchmal unterwegs. Wir würden vielleicht sagen, Ja, gute Frage, ihr lieben Sadduzäer. Schön, dass ihr euch Gedanken macht darüber. Ja, so eine Frage kann man ja mal stellen. Recht so, das ist euer Standpunkt. Aber nein, Jesus ist ja ganz klar, ihr irrt euch. Ihr irrt euch. Ihr liegt falsch. Und dabei hatten sie nur eine Frage gestellt. Aber Jesus erkennt hier ihre Absicht, ihr Anliegen dahinter. Das, was sie eigentlich beabsichtigen wollen. Und wie gesagt, seine Antwort ist nicht diplomatisch, höflich, nett, sondern Jesus sagt sehr direkt, ihr liegt völlig daneben mit eurer Ansicht, mit eurer Meinung. Ihr liegt völlig daneben. Anscheinend war es für unseren Herrn Jesus überhaupt kein Anstoß gewesen. Und das ist interessant hier, dass ja sie ihm eigentlich eine Fangfrage gestellt haben. Dass sie mit dieser Frage oder mit dieser Geschichte eigentlich nur ihre Lehre bestätigt haben wollten. Das scheint für Jesus nicht das Problem zu sein. Das war auch, wahrscheinlich gehört das, oder mit Sicherheit gehört das dazu in dieser Gesellschaft, zum Austausch miteinander. Man war so unterwegs, dass man sich so spitzfindige Fragen stellte in der jüdischen Kultur. Auch gerade im theologischen Austausch untereinander war es so, dass man so anhand solcher Fragen miteinander auch diskutierte. Und das hört sich für uns immer schlimm an, wenn an anderer Stelle geschrieben steht, sie versuchten Jesus. Ja, aber das war offensichtlich, wie ich mich so belesen habe, gang und gäbe, dass man in dieser Kultur so unterwegs seid, so spitzfindige Fragen zu stellen und auf diese Art und Weise miteinander ins Gespräch oder in die Diskussion kam. Jesus macht ihnen auch keinen Vorwurf, dass diese Geschichte wahrscheinlich erfunden war, ja, irgendwie konstruiert war. Wie gesagt, es passiert ja eigentlich nicht. 7 Brüder und eine Frau. Und übrigens hat ja Jesus selbst Geschichten erfunden, Geschichten kreiert, wo er theologische Grundlagen weitergegeben hat, durch erfundene Geschichten, seine ganzen Gleichnisse. Also das war nicht das Problem gewesen. Seine Kritik zielt auf etwas anderes, auf etwas Grundlegendes ab. Er wirft ihnen vor, 2 Dinge nicht zu kennen. 2 sehr wichtige Dinge. Zum einen die Schrift und zum anderen die Kraft Gottes. Ihr kennt weder die Schrift noch die Kraft Gottes. Und das ist schon ein schwerer Vorwurf für Leute, die sich für sehr geistlich hielten, für gelehrt, gebildet, für gläubig, ihnen zu sagen, ihr habt keine Ahnung von dem Wort Gottes und somit auch nicht von seiner Kraft. Mit der Schrift meint Jesus das Alte oder besser gesagt das Erste Testament, die hebräische Bibel. Doch wie bereits gesagt, die Sadduzäer hatten ja nur die Bücher Mose. Und ihr müsst mal den Versuch machen, ihr müsst mal eure Bibel so, die so nehmen und dann mal irgendwas reinlegen, da wo das Neue Testament anfängt und dann das Alte Testament und das nochmal aufteilen in die 5 Bücher Mose, die nochmal gesondert kennzeichnen. Und ihr werdet sehen, ihnen fehlt ein ganz, ganz großer, entscheidender Teil von der Bibel, vom Alten Testament auch. Und dafür fehlen ihnen auch viele Wahrheiten, viele Lehren, viele Aussagen, die von ihnen nicht ernst genommen wurden. Und auch für uns gilt das, so ein selektives Bibellesen, das führt zur Mangelernährung. Das führt zur Mangelernährung, es bringt Mangel mit sich, es verhindert, dass wir ein umfassendes Verständnis von Gottes Plänen und von Gottes Handeln bekommen. Und Jesus fragt hier, oder anders gesagt, was würde Jesus, wenn Jesus uns fragt, kennst du die Schrift, was würdest du antworten können? Müsste er zu uns auch sagen, du kennst weder die Schrift noch die Kraft Gottes. Kennst du die Schrift? Was würdest du antworten? Ja, ein bisschen, teilweise, könnte mehr sein, aber bei meinem Bruder ist viel schlimmer. Liest du nur, was dir gefällt oder was deiner Theologie, deinen Ansichten entspricht, deiner Auslegung bestärkt? Gibt es Teile in der Bibel? Ist, Genau, das ist ein anderer Text. Das ist auch wichtig, dass man die Schrift tut. Genau. Kennst du die Schrift? Oder auf was verzichtest du beim Lesen der Schrift? Auf was verzichten wir alles beim Lesen der Bibel? Geht es uns vielleicht auch nur darum, um irgendwie bei Diskussionen mitzuhalten, bei Auseinandersetzungen irgendwie mehr Wissen zu haben? Warum liest du die Bibel? Was liest du in der Bibel? Es geht ja um die existenziellen Grundlagen, um Grundnahrungsmittel auch, grundlegende Fragen des Lebens. Und hier ist wirklich die Frage an uns, kennst du die Schrift? Darum ging es Jesus hier in diesem Text. Kennst du die Schrift? Ja. Oder bist du auf diesem Gebiet unterernährt, mangelernährt? Denn wisst ihr, die Bibel sagt uns, durch die Schrift, durch das Kennen der Schrift entwickelt sich Glaube. Wächst unser Glaube. Glauben brauchst du. Glauben brauchst du auch, um die Kraft Gottes zu erleben, die Kraft Gottes zu kennen in deinem Leben. Und alles, was du nicht liest, kann natürlich dann auch kein Glauben entwickeln. Die Sadduzäer zum Beispiel lasen nur Mose. Und tatsächlich, bei Mose steht nichts von Auferstehung, oder? Von einem Himmel oder von Gottes neuer Welt, von der Ewigkeit. Da hätten sie schon weiterlesen müssen. Dann erst beim Propheten Jesaja, er spricht davon, dass die Toten lebendig werden. Oder auch dem Propheten Daniel wird gesagt, du wirst auferstehen am Ende der Tage. Das stand nach unserer heutigen Reihenfolge weiter hinten geschrieben. Diese Schriften haben sie nicht ernst genommen und schon gar nicht geglaubt. Und was entgeht uns, wenn wir nur teilweise die Bibel lesen? Oder vielleicht gar nicht mancher? Vielleicht bleibt manche Frage in unserem Leben offen, weil wir die Schrift nicht richtig kennen. Und deshalb möchte ich uns heute wieder ermutigen zum regelmäßigen Bibellesen, ihr Lieben. Regelmäßigen Bibellesen. Nicht aus Pflicht heraus, sondern weil es wichtig ist für unser Leben, für unser neues Leben. Die gesamte Schrift, vielleicht anhand eines Bibelleseplanes oder anhand eines Andachtskalenders. Oder im Hauskreis, das wäre doch mal eine gute Idee, im Hauskreis sich durch die Bibel zu lesen. Nicht nur roten Tee zu trinken und miteinander über den Alltag zu diskutieren, sondern sich mal durch die Bibel zu lesen gemeinsam und Gedanken auszutauschen. Muss gar nicht viel Vorbereitung braucht das. Ja? Oder es gibt verschiedene Möglichkeiten. Du überwindest dich vielleicht mal und kommst zu Bibellesen mit Gewinn. Ja? Am Mittwoch wäre auch eine Möglichkeit. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man sich da auch selber helfen kann, dran zu bleiben. Das für sich immer wieder lebendig und interessant zu halten, das Bibellesen. Ich gebe zu, auch bei mir aber das ist es nicht immer gleich. Und ich muss mich bemühen und dranbleiben und mich selbst immer mal, ne? Wisst, was ich meine. Aber es ist wichtig, dass wir mit der Schrift, mit dem Wort Gottes in Verbindung bleiben. Das ist ja auch, die Bibel ist ja auch ein Buch, was nicht an jeder Stelle eine leichte Lektüre ist. Manchmal richtig, haben wir richtig dran zu knabbern. Und auch da gibt's verschiedene Begleitlektüre zur Bibel, Kommentare, Auslegungen, geschichtliche oder archäologische Dinge, Informationen, Lexikas. Einfach um auch Hintergründe zu verstehen, historische Dinge zu verstehen, um alles besser einordnen zu können, anschaulicher zu machen. Und somit wird es auch für uns lebendiger. Nahbarer, ja, dass wir etwas damit anfangen können, auch für unser Leben. Schließlich trennen uns ja von den biblischen Berichten teilweise tausende von Jahren und auch tausende von Kilometern. Ne? Und dass wir da einen besseren Zugang als hier Mitteleuropäer bekommen, ist es gut, dass wir uns damit auch näher beschäftigen, uns mehr darüber Gedanken machen, durch mehr Informationen. Und damit können wir uns dann besser reinversetzen. Dass das, was uns fremd ist und erscheint, dass wir da etwas mehr damit anfangen können. Es ist ein Gewinn für unser Lesen, aber auch für unser Leben überhaupt, sich mehr und tiefer mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Also lasst uns das nicht entgehen. Lasst uns das nicht entgehen, sondern immer mehr nutzen, Bibel zu lesen. Und Jesus spricht nicht nur von dem Mangel an Schriftkenntnis, sondern er sagt weiter, ihr kennt auch nicht die Kraft Gottes. Und für mich hängt beides zusammen. Ihr kennt nicht die Kraft Gottes. Und dabei denkt er an Vollmacht, an Auswirkungen, an Möglichkeiten, die Gott hat, Gottes Kraft, einfach Zeichen und Wunder. Frag dich mal, kennst du die Kraft Gottes in deinem Leben? Kennst du sie? Und wenn Jesus sagt, kennen, dann ist nicht bloß das Wissen darüber gemeint, sondern beim Kennen in der Bibel, das beinhaltet immer auch das Erleben. Das beinhaltet auch das Vertrautsein mit dem. Erinnert ihr euch an die Eheschließung? Der Mann erkannte seine Frau. Erkannte. Ja? Geht auch mit dem, über dieses Kennen, dieses Vertrautsein, dieses enge Verbundensein damit. Von der Kraft Gottes lesen wir aber auch in den Büchern Mose. Was war da jetzt der Haken dran? Der Kraft Gottes ist auch in den Büchern Mose die Rede, was die Sadduzäer ja auch vor Augen hatten, aber anscheinend dem kleinen Glauben geschenkt haben. Keinen Glauben geschenkt. Und vielleicht haben sie ähnliche Gedanken gehabt, wie mir heute manchmal auch. Ja, damals. Damals war Gott noch erlebbar. Bei der vorhergehenden Generation, bei den Gründern, bei dem und dem und vor Jahrhunderten, da war Gott noch erlebbar gewesen. Aber heute bei uns ist es anders. Wir sind abgeklärter. Und obwohl Gott damals so großartige Wunder getan hat, konnten sie sich einfach nicht vorstellen, dass Gott auch in ihrer Zeit genauso noch wirken kann, genauso noch wirken möchte. Sie sagten sich, das ist lange her, heute so etwas wie Auferstehung gibt es nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber andere wiederum, und auch heute, sind auf der Suche, fragen sich, wo ist denn die Kraft Gottes? Wo ist denn die Kraft Gottes in unserer Zeit? Sie suchen, sie haben eine Sehnsucht danach, diese Kraft Gottes zu erleben. Zu erleben, das, was die Bibel darüber schreibt. Sie sehnen sich nach den Zeichen und Wundern, nach dem Wirken Gottes in unseren Tagen. Diese Dinge zu erleben, sie leiden an Mangel an der Kraft Gottes. Und ganz besonders denke ich da immer wieder auch dran, wenn wir mit so hartnäckigen, langjährigen Krankheiten zu tun haben. Herr, wo ist deine Kraft? Wo bist du in meiner Situation? Wieso greifst du bei mir nicht ein? Das sind viele offene Fragen, wo auch ich keine Antwort drauf habe, die da im Raum stehen. Diese Sehnsucht wird aber dadurch genährt. Die Sehnsucht nach der Kraft Gottes. Ja. Und dann bekommst du vielleicht noch zu hören, es liegt an dir. Schon mal gehört? Du glaubst zu wenig, bist nicht verzweifelt genug, betest zu wenig. Und was alles daraus gekramt wird, als Leiter bekommst du dann zu hören, als geistlicher Leiter, du hast keine Vollmacht. All die Dinge, die dann rausgesucht werden, um den Mangel der Kraft Gottes irgendwie sich zu begründen. Wir wünschen uns alle, die heilende Kraft Gottes mehr und mehr zu erleben. Und da kann ich eins sagen, im Lesen der Bibel vertiefe ich meine Beziehung mit Gott und es wächst Glaube. Es wächst Glaube, es wächst Vertrauen und zwar auch dann noch, wenn Gott nicht so reagiert und eingreift, wie ich mir das gerne wünsche. Glaube und Vertrauen auch dann noch, wenn Gott anders handelt, als das meinem Interesse entspricht. Die Bibel ist nämlich ein Zeugnis des Handeln Gottes an den Menschen in dieser Welt, in seiner Geschichte. Und warum sollte er mit uns nicht ebenso handeln, wie er das schon immer getan hat? Gott hat sich doch nicht verändert. Er ist dasselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und so will die Bibel uns immer wieder ermutigen, Hoffnung machen, dass Gott auch in unserer Situation, in unserer Zeit genauso wirkt. Gott ist erlebbar, ihr Lieben. Gott ist erlebbar. Es ist keine abstrakte, ferne Figur, sondern Gott ist Realität in unserem Leben und wir dürfen ihn immer wieder in kleinen, großen Dingen erleben. Und ich bin mir sicher, dass viele von euch Gott schon in der Art und Weise, in seiner Kraft erlebt haben. Denn schon allein deine Rettung wäre ohne die Kraft Gottes gar nicht möglich. Deine Wiedergeburt ohne die Kraft Gottes gar nicht möglich. Es war nicht nur deine Entscheidung. Gottes Kraft war es, die dir neues Leben geschenkt hat. Ja, Gottes Kraft hat dich frei gemacht aus der Macht der Finsternis, befreit von Züchten und Zwängen und von all den Dingen, die du mit dir rumgeschleppt hast. Kennst du die Kraft Gottes in deinem Leben? Hast du das erlebt? Ja, diese befreiende Kraft. Im Kolosserbrief schreibt Paulus einmal, mit ihm, mit Jesus Christus, begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Diese Kraft Gottes, die Jesus aus dem Tod herausgeholt hat, mit der Jesus den Tod überwunden hat, diese Kraft ist jetzt wirksam auch in uns, in unserem neuen Leben, in dem wir mit Jesus unterwegs sind. Ja. Wer nicht an die Auferstehung glaubt, glaubt auch nicht an die Kraft Gottes in seinem Leben, in seinem Leben hier und jetzt. So wie die Sadduzäer damals das geglaubt haben. Wer Gott die Auferstehung nicht zutraut, ja, warum sollte er die Verwandlung seines Lebens Gott zutrauen? Die Überwindung des Bösen und all diese Dinge. Ohne die Schrift und ohne die Kraft Gottes hätten wir kein neues, kein ewiges Leben. Also jeder, der von Neuem geboren ist, hat auch die Kraft Gottes in seinem Leben schon mal erlebt. Wir hätten keine Orientierung ohne die Schrift, wir verfielen den Irrtümer. Und die Frage ist immer wieder, kennst du die Kraft Gottes in deinem Leben? Anders geht es nicht. Also was Jesus hier anspricht gegenüber den Sadduzäern, ist kein Nebenthema, kein Randthema, nur für die Sadduzäer oder für Theologen oder Pastoren, geistliche Leiter. Nein, wir alle, wir brauchen diese Kraft Gottes immer wieder in unserem Leben, weil sie uns allein befähigt, ein Leben zu führen, was Gott gefällt, was Gott wohlgefällig ist. Und übrigens das Thema von Bibellesen mit Gewinn in diesem Jahr ist, wenn die Kraft Gottes erlebbar wird. Wir wollen uns die Zeichen und Wunder im Johannesevangelium nacheinander anschauen, wenn die Kraft Gottes erlebbar wird. Und wir wünschen uns das, dass jeder die Kraft Gottes erlebt, dass sie erfahrbar wird, denn sie ist auch heute noch erlebbar. Schauen wir mal, wie das Gespräch ausgegangen ist. Jesus hat also doch noch geantwortet, Vers 30. Denn in der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie Engel im Himmel. Eine spannende Aussage, oder? Ich fände es eigentlich schade, wenn im Himmel dieses eheliche Verhältnis aufgelöst wird. Fände ich schade. Einige von euch sind vielleicht erleichtert bei der Aussage, weiß ich nicht. Ja? Aber ja. Ich fände es schade, wenn im Himmel diese Ehe nicht mehr so wäre. Doch so erfunden und so übertrieben, wie das Beispiel hier der Sadduzäer auch sein mag, es wird im Himmel auch Menschen geben, die mehr als einen Ehepartner in dieser Welt gehabt haben. Da kommen wir nicht drum rum, oder? Aus den verschiedensten Gründen wollen wir jetzt gar nicht drüber diskutieren, ob das, ne? Es wird im Himmel Menschen geben, die mehr als einen Ehepartner gehabt haben. Und so können wir anhand der Aussage Jesu nur vermuten, wie es sein wird. Auf alle Fälle werden im Himmel wird es keine Eifersucht mehr geben. Das kann ich euch schon mal sagen. Eifersucht wird es nicht mehr geben. Auch Ausgrenzung wird keinen Platz mehr haben. Und wahrscheinlich wird es diesen Schutzraum der Ehe auch nicht mehr brauchen im Himmel. Jedenfalls, ich glaube, dass wir im Himmel nichts vermissen werden. Das auf alle Fälle, davon bin ich überzeugt. Wir werden im Himmel nichts vermissen. Aber hier zu dem Text, ich vermute ja, und wie gesagt, das ist nur meine Vermutung, ihr könnt andere Meinung sein, dass Jesus hier die Sadduzäer auf die Schippe nimmt. Unser Herr Jesus hatte nämlich auch Humor gehabt. Dass Jesus hier die Sadduzäer auf die Schippe, warum sonst sollte er mit Engel also argumentieren? Denn sie glaubten ja auch nicht an Engel, die Sadduzäer. Warum sollte er mit Engel argumentieren oder als Vergleich heranziehen? Ja, es wird so sein wie die Engel. Ich glaube, dass Jesus hier durch die Blume sagt, ihr habt keine Ahnung von der Auferstehung und von Engel auch nicht. Oder umgedreht. Habt keine Ahnung von Engeln und von der Auferstehung auch nicht. Im Weiteren versucht dann Jesus anhand der Aufzeichnungen, die bei Mose zu finden sind, sie von der Auferstehung zu überzeugen oder zumindest zum Schweigen zu bringen, die Sadduzäer, was ihnen dann auch gelungen ist. Also Jesus bestätigt, es gibt eine Auferstehung. Es wird eine neue Welt kommen und diese neue Welt wird anders sein. Anders sein, als wir das uns jetzt vorstellen können, anders als unsere heutige Welt. Manches, was jetzt so wichtig ist und eine bedeutsame Rolle spielt, wird dort vielleicht gar keine so bedeutsame Rolle mehr spielen. Auf jeden Fall, ihr Lieben, es lohnt sich, dabei zu sein in dieser neuen Welt Gottes. Also ich habe schon gebucht. Ja? Und wie beim Urlaub würde ich eigentlich gerne für die ganze Familie buchen. Aber beim Platz im Himmel ist es so, dass jeder selber in der Verantwortung steht, diese Entscheidung für sich eigenständig zu treffen, welchen Weg er einschlagen möchte. Und ich empfehle jeden, rechtzeitig heute noch zu buchen, diesen Weg zu gehen. Ich als Pastor oder Familienvater, ich kann nur Werbung machen, ich kann nur empfehlen, ich kann nur Einladung, aber die Entscheidung, die muss jeder selbst treffen. Lassen wir uns das Beste nicht entgehen. Und so wie du dich auf den das ganze Jahr lang auf deinen Urlaub freust, darauf zulebst, arbeitest, sparst, so lass uns auch auf die Ewigkeit zuleben. Mit der gleichen Vorfreude, mit dem gleichen Engagement, mit der gleichen Intensität uns einsetzen für das Reich Gottes und das ewige Ziel im Blick behalten. Das ist meine Ermutigung für heute. Durch die Heilige Schrift, durch sein Wort, die Bibel, will Gott uns darauf vorbereiten, uns dieses Ziel auch immer wieder vor Augen malen und den Weg dorthin zeigen. Jesus ist in ihnen vorangegangen. Und auf dieser Reise dorthin dürfen wir immer wieder diese Kraft Gottes erleben. Diese Kraft Gottes. Und das bewahrt uns vor Mangelernährung. Und wenn du wie ich, wenn wir uns wünschen, dass diese Kraft Gottes wieder mehr in unserem Leben wirksam wird, wieder mehr spürbar wird, dann können wir uns gemeinsam auf den Weg machen, sie wieder mehr suchen und erwarten, erhoffen, unseren Glauben stärken, dadurch wir Gottes Wort immer mehr lesen und verinnerlichen, vertiefen. Dadurch wächst unser Glaube, unser Vertrauen zu Gott und wir trauen ihm wieder mehr zu. Mit seinem Reden und mit seinem Handeln in dieser Welt hinein lernen wir ihn und seine Kraft immer mehr kennen. Und diese Vertrautheit mit Gott, das wünsche ich uns, das wünsche ich uns allen. Wir brauchen diese Kraft Gottes, nicht nur um durchzuhalten bis zum Schluss, ihr Lieben, sondern auch um ein Zeichen zu setzen in dieser Welt für das Reich Gottes, für die Kraft Gottes. Zeichen zu setzen, Zeichen auf den Retter Jesus Christus hin. Finden wir uns nicht mit dem vielleicht momentan kraftlosen Zustand ab, sondern strecken wir uns danach aus, dass wir diese Kraft Gottes wieder mehr erleben. Und denk nicht, ja, die anderen in anderen Ländern und früher, sondern erwarte und rechne auch heute noch in deinem Leben, in deiner Situation, dass Gott eingreift in seiner Kraft. Oder willst du, dass Jesus dich irgendwann mal fragt oder zu dir sagt, er hat ja nicht gefragt, er hat ja gesagt, dass Jesus irgendwann mal zu dir sagt, du kennst weder die Schrift noch die Kraft Gottes. Das will doch keiner, oder, von uns? Das will doch keiner, das will ich nicht, das willst du nicht. Ich möchte Gottes Wort kennenlernen und auch seine Kraft erfahren, immer und immer wieder. Ich möchte das erleben, was uns die Bibel beschreibt, von einem normalen Christenleben. Da lesen wir in der Bibel, wie es laufen kann, ja, als Christen unterwegs zu sein. Na gut, ich wünsche mir nicht die Bedrängnisse und die Verfolgung. Ja. Das nicht. Aber das wird nicht ausbleiben, leider nicht ausbleiben, wenn wir Jesus konsequent nachfolgen. Jeden Tag eine neue Begegnung mit Gott, das wünsche ich jedem von uns. Nicht nur, dass wir irgendetwas glauben, irgendein Bekenntnis bejahen, nicht nur irgendeiner Kirche oder Gemeinde angehören, sondern dass wir als Nachfolger Jesu in dieser Welt unterwegs sind und dem Reden Gottes und seiner Kraft immer wieder und immer mehr Raum geben. Raum geben in unserem Leben. Ist das ein guter Plan? Amen. Gott möge es uns schenken. Lasst uns gemeinsam beten.